Je unsicherer die Zeiten sind, je unabsehbarer der Verlauf der Weltgeschichte sich gestaltet, desto mehr sehnen wir uns nach Sicherheit, Gewissheit und Orientierung. Darum dürfen wir uns dem Wort Gottes zuwenden. Darum dürfen wir uns der Prophetie zuwenden, dem Reden Gottes, auch über zukünftige Dinge. Prophetie redet über verborgene Dinge. Das meint nicht nur die Zukunft, das meint auch die Gegenwart und schließt die Vergangenheit ein. Das Buch Daniel gewährt uns in einzigartiger Weise einen Einblick in die Heilsgeschichte Gottes, die ja das Zentrum der Weltgeschichte ist. Die Weltgeschichte ist für die meisten irgendwie nicht zuzuordnen, weil so viel Willkür, so viel Macht, so viel Despotenherrschaft, so viel Ungerechtigkeit, so viel Leiden und was alles dazu kommt, wie wir es gerade in unseren Tagen in der Ukraine erleben, in Syrien, in der Zentralafrikanischen Republik, um nur drei Brennpunkte zu nennen. Geschichte bekommt erst einen Mittelpunkt, wenn wir die Heilsgeschichte sehen, die Gott darin eingebettet hat. Wir sind gestern Abend in das erste Jahrtausend vor Christus mitgenommen worden, in die Zeit, wo das Südreich Juda vom Babylonischen Reich erobert wird, wo Jerusalem besetzt wird und in der Folge der Tempel auch zerstört wird. In diese Zeit hinein wird Daniel berufen, zunächst zwangsläufig als Gefangener, aber dann als Beauftragter Gottes. Es sind ja die eigenartigen Konstellationen, dass auch das Lebensschicksal von Menschen, die Gott gebraucht, manchmal scheinbar von Menschen bestimmt werden. Aber so ist Gott. Er nimmt beide Dinge zusammen. Und so haben wir gestern Abend gesehen, wie dem Daniel in seiner Jugend und in seinem Alter der Lauf der Weltgeschichte gezeigt wird, und zwar unter dem Gesichtspunkt Weltgeschichte, soweit diese Geschichte mit dem Ergehen Israels zusammenhängt. Denn Israel ist das zentrale Volk der Heilsgeschichte. Und so zeigt Gott Nebukadnezar in einem Traumbild die Zukunft, und dem Daniel ein halbes Jahrhundert später noch einmal diese Zukunft in der Vision von vier Tieren, die aus dem Meer aufsteigen. Die Bedeutung ist jeweils dieselbe. Es sind die Großreiche, die mit der Geschichte Israels nachhaltig zu tun haben. Da ist das Babylonische Reich, Nebukadnezars des Großen, das goldene Haupt im Standbild, der geflügelte Löwe, der aus dem Meer aufsteigt. Die Babylonier haben aufs Engste mit der Geschichte Israels zu tun, denn unter ihrer Herrschaft wird Juda besetzt, Jerusalem erobert, der Tempel zerstört. Nebukadnezar wird dann der silberne Oberkörper gezeigt und das Bild eines Bären, der Rippen in seinem Maul hat und um sich frisst. Beide Symbole für Persien. Das Großpersische Reich hat das Babylonische Reich zerschlagen, 539 vor Christus. Und die Perser sind es, die die Rückkehr ermöglichte aus der Gefangenschaft von Babylon. Die Perser sind es, die den Tempelbau wieder ermöglichten zum zweiten Tempel. Und die Perser sind es, die auch den Aufbau Jerusalems wieder möglich machten. Aber dieses Reich wird abgelöst durch ein folgendes Reich, und das ist das neugriechische Reich Alexanders des Großen. In der Ausdehnung übertrifft es die beiden vorige Reiche bei weitem. Im Standbild durch den bronzenen Unterkörper dargestellt und in der Vision der Tiergestalten aus dem Meer mit dem Leoparden oder Geparden, einem ganz schnellen Raubtier mit 4 Flügeln, 4 Köpfen. Das ist das Reich Alexanders des Großen und seiner Nachfolger. 4 seiner Generäle teilen sich das Reich, seine direkten leiblichen Nachkommen, die werden ausgeschaltet. Und aus diesen 4 Reichen, Kassander, Griechenland, Lysimachos, Kleinasien, Persien bis nach Sibirien hin, Seleukos, Syrien, Mesopotamien und Ptolemäus, Ägypten und im vorderen Orient und Israel dazwischen, diese bestimmen nun das weitere Schicksal Israels, und besonders 2, das sind die Seleukiden, Syrien im Norden, und das sind die Ptolemäer in Ägypten im Süden. Und Israel wird in den kommenden 2 Jahrhunderten immer wieder zwischen die Backen dieses Schraubstocks genommen. Ehe dann ein 4. Reich auch all diese Reiche ablöst, das Römische Reich, dargestellt den eisernen Beinen, dargestellt in einem schrecklichen Tier mit eisernen Zähnen, das alles zerreißt und zu Boden tritt. Es ist das Römische Reich, unter dem Jesus geboren wird. Es ist das Römische Reich, unter dem Jesus gekreuzigt wird. Es ist das Römische Reich, unter dem der Tempel zerstört wird. Es ist das Römische Reich, unter dem Israel weltweit zerstreut wird, unter alle Völker. Diese 4 Reiche haben es aufs Engste mit Israel zu tun. Es gab daneben andere Reiche, aber die sind nicht in der Perspektive Gottes, weil sie es nicht mit Israel zu tun haben. Und dann haben wir in beiden Visionen einen ganz starken Schlusspunkt. Da sind die 10 Zehen, teils aus Eisen, teils aus Ton. Da sind die 10 Hörner bei diesem Tier. Aus den 10 Hörnern steigt ein Horn auf, das 3 ausreißt. Die Zahl 10 nimmt hier eine zentrale Stellung ein. Und wenn wir den Text sorgfältig studieren, dann heißt es, am Ende der Zeit wird sich das erfüllen, was in den Füßen und Zehen dargestellt ist, was mit den Hörnern dargestellt wird. Am Ende der Zeit. Wann ist das? Wenn Israel aus der Gefangenschaft zurückkehrt. Wenn Israel wieder im Land ist. Und wir leben in dieser Zeit. Denn die Juden kehren zurück, haben seit über einem halben Jahrhundert einen eigenen Staat, zwar bedrängt und in zunehmender weiterer Bedrängnis. Das ist die Zeit des Endes. Das ist die Zeit, wo ein Weltreich entstehen wird, das wieder aufs Engste mit Israel zu tun haben wird. Und zwar im Rahmen des 4. Weltreiches, des Römischen Weltreiches, in seinem Gedankengut, in seiner politischen Wirkung und auch in seiner geografisch-militärischen Ausbreitung. Wir leben in einer Zeit, wo Erstaunliches geschieht. Europa, der alte Kontinent, ist durch den 2. Weltkrieg zu einer Trümmerstätte geworden. Und niemand hätte für diesen Kontinent und die geschundenen Völker noch eine Perspektive gesehen. Jetzt, einige Jahrzehnte, ein halbes Jahrhundert später, formt sich auf diesem Kontinent in der europäischen Gemeinschaft ein Weltmachtfaktor. 28 Staaten haben sich in freien demokratischen Prozessen ohne Gewaltherrschaft, ohne Manipulation, ohne Druck auf dem politischen Weg gemacht, eine Einheit zu bilden, haben eine eigene Währung herausgebracht. Und wir stehen mitten in einem Prozess, wo wir spüren, das ist noch längst nicht zu Ende. 28 und 10, was bedeutet das? Nun, die 28 tun sich schwer, miteinander voranzukommen, so dass immer mehr Politiker heute davon sprechen, es sollte ein Zentraleuropa geben und ein peripheres Europa, das heißt ein Europa zweier Geschwindigkeiten. Die Kernmächte sollten sich zu einem klaren Faktor vereinigen und in diesem Einigungsprozess so weit gehen, dass die Dynamik, die anderen, die noch Schwierigkeit haben zu folgen, mitziehen werden. Das wird erstaunlicherweise in der Politik nachhaltig diskutiert. Wer sich die Mühe nimmt, ernstzunehmende Zeitungsbeiträge zu lesen, also nicht jene Zeitung mit den ganz großen Buchstaben und noch größeren Bildern, wo so gut wie nichts drinsteht und auch das Datum am nächsten Tag auch schon nicht mehr stimmt, sondern wer sich die Mühe macht, ernstzunehmende, gründliche, journalistische Recherchen zu lesen, der spürt, da ist etwas unterwegs. Wir alle sind ja noch geprägt, die Alten, vom Denken der zwei großen Blöcke, Sowjetunion und Amerika. Und jeder dachte, Ost- und Westblock, das ist das Ende. Zu unserer großen Überraschung ist der Ostblock zerfallen. Die Sowjetunion gibt es als solche nicht mehr. Und wir beobachten, wie auch der Westblock, wie auch Amerika sich mehr und mehr notgedrungen herauszieht und den Europäern mehr und mehr Verantwortung zuschiebt. Wir sollten das mit Interesse verfolgen und nicht unsere Schlafmütze über Ohren und Augen ziehen, damit wir nur unsere Ruhe haben. Gott hat auch uns Christen den Kopf nicht nur als Hutständer und als Erwerbsgrundlage für die Friseure gegeben, sondern dass wir die Zeit verstehen und deuten. Wir wollen uns aber hüten, vor jeder kleinen Entwicklung gleich die Enderfüllung zu sehen. Das hat vielfach zu Aussagen geführt, über die wir heute nur lächeln können. Wie viele Bücher, die einmal angepriesen wurden, die sind heute nicht mal gut, dass man Tapete draus macht, weil man dafür anspruchsvolleres Papier braucht. Wir wollen schon betend nachdenken. Und das ist das Buch Daniel, eine Herausforderung. Denn das Buch Daniel hat eine Perspektive auf das Ende der Weltgeschichte, auf die Erfüllung der Heilsgeschichte. Und hier im Mittelpunkt wieder Israel. Warum Israel? Weil aus diesem Volk der Erlöser der Menschheit kommen sollte. Weil Jesus, der Mensch gewordenes Gottessohn, in dieses Volk hineingeboren werden sollte und dadurch von diesem Volk her das Zentrum der Weltgeschichte markiert wird. So wollen wir heute Abend in das 9. Kapitel hineingehen und kommen jetzt zu diesem Zentrum, nämlich der Person Jesu Christi. Wir haben im 9. Kapitel eine der auffallendsten und präzisesten Prophezeiungen auf Israel und auf Jesus Christus als die zentrale Gestalt der Heilsgeschichte. Wir lesen dass Daniel im ersten Jahr Darius, des Sohnes Ahasveros vom Geschlecht der Meder. Das ist der Beginn der Perserherrschaft, die zunächst mit den Medern zusammen regierten. Das ist das Jahr 539. Daniel ist inzwischen Mitte 70 auf die 80 zugehend, also kein junger Hüpfer mehr, der für jeden neuen spinnerten Gedanken sofort offen ist, sondern ein Mann, den das Leben mit Gott geprägt hat und sein Herz ist nach wie vor in Treue zu Gott, aber auch in Treue zu seinem Volk. Und er hat nicht vergessen, was Jeremia, den er in seiner Jugend kennengelernt hat, prophezeit hat. Da heißt es, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich Daniel in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Jeremia hatte nicht nur den Einfall Nebukadnezar geweissagt, die Eroberung des Staates Juda, die Einnahme der Stadt und die Zerstörung des Tempels. Jeremia hat nicht nur darüber gesprochen, dass das die Erfüllung all der Dinge ist, die Gott durch Mose gesprochen hat. Denn Mose gab dem Volk Segen und Fluch bekannt. 5. Mose 28. Wenn ihr an meinem Wort haltet und mir treu seid, dann werde ich euch segnen. Gesegnet, gesegnet, gesegnet. Hier haben wir die Seligpreisung über Israel. Aber Mose sprach auch aus, wenn ihr diesem Wort nicht folgt, dann werdet ihr die Konsequenzen von Fluch und Gericht erleben. Und so sprach Jeremia sehr klar darüber, dass Gott Israel richten wird, Jerusalem, die Stadt Gottes, erstürmt und zerstört wird, und dass der Tempel durch Salomo gebaut. Bei der Einweihung kam die Feuer- und Wolkensäule der Schechina Gottes über diesem Tempel. Und diese Herrlichkeit blieb durch Jahrhunderte über dem Tempel weithin sichtbar. Erst als Nebukadnezar die Stadt eroberte, da sieht der Prophet Hesekiel in einer Vision, er diente ja in Babylonien unter den Gefangenen, sieht er eine Vision, wie die Herrlichkeit vom Tempel weicht und wie danach der Tempel zerstört wird. In all dem Ernst spricht Jeremia darüber, 70 Jahre werden über den Trümmern dieser Stadt vergehen. Denn Stadt und Land bekommen die Übertretung all der Sabbatgebote zu spüren. Israel sollte 6 Jahre die Länder bewirtschaften und im 7. Jahr die Äcker und die Weinberge und die anderen Grundlagen ihres Lebens ruhen lassen. Denn Gott hatte gesagt, wenn ihr euch danach haltet, werdet ihr davor und danach so viel Ernte haben, dass ihr nie einen Mangel habt. Israel hat sich daran nicht gehalten. Und so verkündigt Jeremia, Gott wird dem Land 70 Jahre Ruhe schenken. Das heißt, fast 500 Jahre hat Israel dieses Sabbatgebot immer wieder übertreten. Wenn wir zurückrechnen, dann führt uns das schon in die Zeit vor Salomo, vor David, führt uns in die Zeit Sauls, führt uns in die Zeit der letzten Richter. Jeremia sagt, Gott wird nach 70 Jahren, wenn dem Land die Sabbate zurückerstattet sind, wird er die Gefangenschaft beenden und wird er die Trümmer Jerusalems wieder ansehen und auch den zerstörten Tempel wieder bauen. Daniel hatte sich die Abschriften der Prophezeiung Jeremias kommen lassen. Er war ein einflussreicher Verwaltungsbeamter und studierte die Prophezeiung Jeremias und achtete besonders auf die Jahre. Er war alt geworden und jetzt merkte er auf einmal, jetzt rückt der Zeitpunkt der 70 Jahre heran. Jetzt hat er keine große Konferenz einberufen mit Fahnenschwenken und allem, sondern er beugt sich vor Gott im Gebet und betet stellvertretend mit und für sein Volk und sagt, Herr, dein Handeln ist gerecht, deine Gerichte sind gerecht. Das ist ein ganz sensibler Punkt, dass Gottes Verheißungen richtig sind, da sind wir ja schnell dabei. Ja, aber hast du Gott schon einmal gedankt, dass auch seine Gerichte, dass auch die Dinge über deinem Leben, die dir nicht so gefallen haben, dass die auch von Gott her zugelassen, ja geführt sind, damit das in Erfüllung geht, was er möchte? Es ist keine biblische Lehre, wenn behauptet wird, dass wir nur Segen haben werden. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das ist bezeichnend. Immer nur Sonne gibt nichts wie Wüste. Immer nur Sonne gibt nichts wie Wüste. Und manch ein gesegnetes Leben in Anführungszeichen ist geistlich gesehen eine Wüste. Zwar hell, oberflächlich, schön, aber wo ist die Frucht? Daniel sieht diese Perspektive des Handelns Gottes und er erkennt die Gerichte an. Wenn es einen Gott gibt, wie kann er dann? Ja, das ist die menschliche Verwegenheit, die meint, Ansprüche gegenüber Gott anmelden zu können. Dass das Blinde Menschen in Sünde tun, ist schon ja, eine Frechheit, aber dass Christen da auch noch einstimmen, ist absolut unverständlich und lässt jede Demut vermissen. Demut ist eine Frucht des Geistes. Und Demut reift nur unter Druck. Demut reift nur, wenn der eigene Stolz, das eigene Ich, heruntergesetzt wird. Und wir sehen Daniel als einen Senior, Mitte der 70, ich bin jetzt 73 geworden, ich denke immer, der so war so in meinem Alter. Und dann liest man die Texte auf einmal ganz anders. Das ist, als wenn man in einen Spiegel hineinschaut. Und er beugt sich vor Gott. Er sagt, deine Gerichte sind gerecht. Herr, aber ich glaube deinem Wort, dass du das hältst, was du durch Jeremia gesagt hast. Er betet nicht, weil Gott es möglicherweise vergessen haben könnte. Er betet nicht, um Gott umzustimmen, weil Gott nicht will. Nein. Beten heißt nicht Gott umstimmen, sondern sich auf Gott einstimmen. Und weil uns das so wenig gelingt, dauert es manchmal so lange, bis Gebete erhört werden. Wir müssen Gott auch nicht erinnern. Wir dürfen uns nur unter sein Wort stellen. Wir brauchen Gott nicht nachhelfen bei der Erfüllung. Er ist Gott, er tut es. Und während Daniel so betet, da kommt ein Engel zu ihm und sagt, Daniel, du Vielgeliebter, dein Gebet ist längst erhört bei Gott, denn darüber hat Gott schon vor Zeiten gesprochen. Dein Gebet ist Gott angenehm. Dein Gebet stimmt mit Gott überein. Aber der Engel, der hier zu ihm gesandt wird, ein Engelfürst mit der Herrlichkeit des Himmels, vor dessen Herrlichkeit er zu Boden sinkt wie ein Toter und erst im Anrühren neue Kraft bekommt. Wenn ich dann all die Engelerscheinungen, die heute durchs Internet geistern, mir so anschaue, dann fällt mir der Vergleich mit dem, was hier im Wort Gottes steht, fällt mir schwer. Und er wird verstehen, dass mich das alles nicht so beeindruckt, wenn ich das von der Bibel her beurteile. Der Engel spricht zu ihm, erhebe dich, Gott stärkt dich, denn du, der du vertraust, dass Gott das für dein Volk tut, was er durch Jeremia gesprochen hat, du sollst auch erfahren, was Gott bis zum Ende tun wird. Denn wir lesen in Kapitel 19, Vers 18, merke auf, schon Ende Vers 17, Menschensohn, denn das Gesicht gilt für die Zeit des Endes. Jetzt ragt es wieder hinein in diese letzte Zeit, die wir bereits gesehen haben. Und dann von Vers 19 ab. Siehe, ich will dich erkennen lassen. Erkennen ist ganz was anderes wie Wissen. Man kann Kopf wie ein Rathaus haben, wo alles gespeichert ist. Aber Erkenntnis ist ganz etwas anderes. Das ist nämlich der Durchblick in den Lebens- und Ewigkeitsbezug. Und es gibt heute überaus intelligente Menschen, völlig lebensuntüchtig fürs Leben hier und für die Ewigkeit erst recht. Ich will dich erkennen lassen. Und nun haben wir wieder zu schlucken, was am Ende der Verfluchung geschehen wird. Das heißt, das Gericht Gottes ist noch nicht zu Ende mit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Das Gericht Gottes wird weitergehen, wo Israel nicht auf Gottes Wort hört. Und dann spricht der Engel und sagt, denn es gilt für die festgesetzte Zeit des Endes. Das heißt, Gott macht die Heilsgeschichte mit dem Volk Israel weiter im Fluch und im Segen. Beide Bereiche. Und die müssen wir miteinander sehen. Die Begeisterung, nur den Segen Israels zu sehen, verdunkelt uns den Gesamtblick, weil die Prophetie uns zeigt, in beiden Bereichen wirkt Gott. Und dann wird jetzt dem Daniel deutlich gemacht, ich hatte eben noch mal aus Vers 8 zitiert, Kapitel 8 zitiert, komm jetzt zu 9. Und jetzt, so achte nun und verstehe die Erscheinung. Es sind nicht nur 70 Jahre über die Stadt bestimmt, sondern jetzt gebt acht, ich lese jetzt mal am Stück, das wird euch wie überrollen und dann werde ich partiell abschnittsweise es deuten. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen, den Sünden ein Ende zu machen, die Schuld zu sühnen, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, Gesicht um Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen. Von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Platz und Stadtgraben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar im Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstung. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf den Flügeln von Greuel kommt ein Verwüster bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Wenn man das so einfach liest, dann wird man überrollt. Wir wollen darum Schritt für Schritt vorangehen. 70 Wochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt. Was wir als Woche lesen und so von Montag bis Sonntag verstehen, ist hier nicht gemeint, sondern hier steht eigentlich für Woche eine siebener Einheit. Deswegen ist die Übersetzung aus dem Hebräischen ins Griechische auch viel genauer als ins Deutsche. Da steht Heptade, siebener Einheit. Ich lese also im hebräischen Grundverständnis 70 siebener Einheiten. Trotzdem schwingt der siebener Begriff der Woche mit, denn Gott hat das eingesetzt, aber Gott hat auch davon gesprochen, vom siebenten Sabbatjahr, und von 7 mal 7 Sabbatjahre, dann kommt das 50. Jahr, das Hall- und Jubeljahr. Und so versteht und liest jeder jüdische Schriftgelehrte und Kenner 70 mal 7 Jahre. Das sind jetzt, wer kann noch Kopf rechnen, ohne gleich den Taschenrechner zu zücken oder auf dem Handy oder wo auf irgendeine App aufzurufen? Wie viel? 490. Okay, 100 Punkte. 490 Jahre sind über dein Volk, über Israel und über deine heilige Stadt Jerusalem bestimmt. Jetzt wissen wir, aha, der Zeitraum von 490 Jahren hat jetzt mit Israel zu tun, hat mit Jerusalem zu tun. Und nun wird uns gezeigt, was nach dieser Periode dann im Endergebnis geschehen soll. Das Verbrechen zum Abschluss bringen. Das heißt, alle Übertretung, alle Verletzung göttlicher Maßstäbe und ein Zügeln aller Negativkräfte, die wir so außerordentlich stark gerade auch in unserer Zeit sehen. Wie kann man mit all diesen Dingen fertig werden? Hier steht es, den Sünden ein Ende zu machen. Das ist natürlich ein riesenhaftes Ziel. Verbrechen beenden, Sünde beenden, die Schuld zu sühnen. Nicht nur Schlusspunkt setzen, nicht nur Wirkungsweise einschränken, sondern die Schuld zu sühnen, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Das geht ja noch weiter, wie nur Sühnung, sondern Gerechtigkeit. Gesicht und Propheten zu versiegeln. Versiegeln heißt beglaubwürdigen, die Erfüllung wirklich bestätigen und sichtbar zu machen und ein Allerheiligstes zu salben. Gesalbt wurden in Israel der hohe Priester, die Könige, die Propheten, der Tempel, all die Dinge Gott geweiht. Ich fasse zusammen, 490 Jahre, dann soll das Verbrechen gezügelt sein, den Sünden ein Ende, dann soll Versöhnung geschehen, Gerechtigkeit geschenkt werden, Prophetie sich erfüllt haben und ein Allerheiligstes gesalbt. Das ist doch das große finale Schlussprogramm, das kein Mensch erfüllen kann. Kein Religionsgründer, keine UNO und auch keine Vereinigung aller Gutmenschen dieser Erde und religiös Interessierter. Das alleine, das spüren wir, kann nur Gott. Und nun fährt dieser Engel, der Daniel, das erklärt weiter. So sollst du denn erkennen und verstehen. Von dem Zeitpunkt an, aha, wir wollten ja schon immer wissen, wann starten dann die 490 Jahre. Von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen. Das ist scheinbar Vergangenheit. Aber es ist ein Ereignis, das doch in der Zukunft liegt. Aber das ist typisch für Gottes Reden und für die Prophetie. Gott spricht auch von zukünftigen Dingen immer schon in der Zeitform der Erfüllung, weil er hat nicht das Zeitproblem. Also von dem Zeitpunkt an, da das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen. Wenn wir jetzt alle biblischen Daten aus dem Buch Nehemia, dann aus Esra, aus den Chronikenbüchern, wenn wir jetzt die Geschichtsannalen der Perser dazu nehmen, dann kommen wir untrüglich auf das Jahr 445 vor Christus. Damals hat ein Perserkönig den Aufbau der Stadt befohlen. Nicht der Tempel, das war schon vorher, sondern der Stadt. Jetzt musst du auf den Text achten. 445 vor Christus. Und dann heißt es, die Stadt zu bauen. Und nun haben wir ineinander verschachtelte Aussagen. Das ist so typisch fürs hebräische Denken. Da greifen Gedanken voraus und greifen wieder zurück. Ich will sie mal in unsere deutsche Denkweise übertragen, die ja nun nicht der absolute Maßstab ist, aber da wir nun Deutsche sind, müssen wir uns damit behelfen. Also, 490 Jahre bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten. Gesalbter, da steht in Hebräisch Messias. Da horchen wir natürlich auf. Bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten. Das ist also ein Messias, der zugleich ein Herrscher ist. Sind es 7 Wochen und 82 Wochen? Also 69 Siebener-Einheiten mal 7 ergibt wie viel? Ja, ist doch einfach, ihr braucht nur 7 abziehen von 490, wenn ihr schon mit dem großen 1x1 nicht zurechtkommt. Also 483 Jahre. So, jetzt wird es spannend. Wenn wir jetzt von 445 vor Christus über den Nullpunkt der Geschichte in unsere progressive Zeitrechnung nach Christi hinrechnen, kommen wir in das Jahr 38 nach Christus. Wenn wir jetzt bedenken, dass das Judentum und das prophetische Jahr 360 Tage haben, wir aber einen Sonnenkalender mit 365 Tagen und alle 4 Jahre einen zusätzlichen Schalttag, den 29. Februar, Unglückstag für alle, die da Geburtstag haben, können wir alle 4 Jahre feiern. Wenn wir aber diese Differenz zwischen jüdischen und unserem Kalender, der jüdische ist ein Mondkalender, unser ist ein Sonnenkalender, Wenn wir diese Differenz berücksichtigen, dann kommen wir auf das Jahr 32 nach Christus. Das ist exakt das Jahr, wo Jesus nach Jerusalem hinaufzog und am Palmsonntag vom Volk als was begrüßt wird? Als der König, der Fürst. Das ist aber auch dasselbe Jahr, wo Jesus gekreuzigt wird. Wir gehen immer von 33 aus, aber wir müssen da ein Jahr korrigieren. Dann landen wir in dem Jahr 32. Und von diesem Messias ist dann in Vers 26 die Rede, ich komme gleich auf den Einschub, wird ein Gesalbter ausgerottet werden und keine Hilfe finden. Jetzt lest die Passionsberichte. Jesus hängt am Kreuz und unten stehen die Menschen und spotten und sagen was? Andern hast du geholfen. Hilf dir doch selber. Er wird keine Hilfe finden. Eine Messias-Verheißung. Von solch einer zeitlichen Exaktheit, dass sich alle Kritiker genötigt sehen, das Buch Daniel als unglaubwürdig darzustellen. Weil ein Mann 500 Jahre vorher die Dinge nicht wissen kann. Nach der Devise, was nicht wahr sein darf, kann auch nicht wahr sein. Aber das ist keine Wissenschaft, das ist Ideologie und Aberglaube. Und wir haben leider heute unter dem Deckmantel der Wissenschaft jede Menge Ideologie. Alles, was nicht wahr sein darf, das kann auch nicht wahr sein. Aber hier ist der Text eindeutig. Er führt in das Todesjahr Jesu. Diese 69 Jahrwochen haben aber noch eine Unterabteilung von 6. Also 6 mal 7 ergibt jetzt nochmal wie viel? 42. Das ist die Zeit, wo Jerusalem damals in schwieriger Zeit auferbaut wurde. Das ist eingeschoben, damit jeder Jude erkennt, es geht um den Befehl, die Stadt zu bauen. Nicht um den Jahrzehnte früher erfolgten Befehl, den Tempel zu bauen. Das muss unterschieden werden. Dass es tatsächlich auf Jesus und seinen Tod zielt, wird jetzt im weiteren Text deutlich. Und das Volk eines kommenden Herrschers nach dem Messias, wo er ausgelöscht ist, wird Stadt und Heiligtum zerstören. Wann geschah das nach dem Tod Jesu? Im Jahre 70 nach Christus durch den Feldherrn Titus, der später römischer Kaiser wurde. Nichts ist so hartnäckig wie Fakten. Die Römer haben im Anschluss daran Stadt und Tempel zerstört. Jesus hat das gesehen. Er sah die Stadt und weinte über sie. Wenn doch du erkennst, was zu dieser deiner Zeit zu deinem Heil dient, aber jetzt ist es dir verborgen, du wirst umzingelt werden. Du wirst erobert werden. Und Jesus sagt später angesichts des Tempels, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Das hat sich so exakt erfüllt. Aber jetzt fehlt ja noch was. Eine Heptade, 7 Jahre. Lesen wir also den Text weiter. Und bis zum Ende, bis ist immer ein Zeitlauf bis zu einem Zeitpunkt. Bis zum Ende, also die Zeit zwischen der Zerstörung Jerusalems bis zu der Zeit am Ende, die wir ja bereits kennengelernt haben, Kapitel 2, Kapitel 7. Bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstung. Und das ist mit dem Land Israel im Laufe dieser Geschichte geschehen, seitdem die Juden weltweit zerstreut worden sind. Die Römer, die Byzantiner, die Moslems, die Kreuzritter, die Mongolen, die Perser, die Türken, die Engländer, die UN. All die Mächte haben immer wieder dieses Land überflutet und Verwüstung gebracht. Die Türken haben Baumsteuern erhoben, die so hoch waren, dass jeder sich genötigt war, alle Bäume zu fällen. Deswegen ist dieses ehemalige, grünende, fruchtbare Land weithin zu einem ausgedörrten Land geworden, das israelische Siedler erst wieder kultiviert haben in mühsamer Arbeit. Und Israel ist heute führend in der Tröpfchenbewässerung von Bäumen und Fruchtbäumen, die gepflanzt werden. Das ist mühsame Arbeit. Und viele denken, oh, das ist jetzt schon die Erfüllung. Das Land wird blühen. Nein, nein, das ist nicht die Erfüllung. Das ist die mühsame Reparatur all der Verwüstung. Und es wird noch einmal verwüstet werden. Blühen wird das Land erst, wenn der Messias kommt. Aber hören wir weiter. Und dann heißt es, und das ist wie ein Zeitsprung, und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Eine Woche lang. Aha, hier haben wir jetzt die 7 Jahre. Hier wird eine Person genannt, die einen Bund machen wird für diese Zeit. Eine Person, die einen Bund mit den vielen, da der ganze Text womit zu tun hat, mit dem Volk Israel, wird es eine Person sein, die mit der Majorität der Juden einen Bund schließt. Oh, Bund, das klingt ja so göttlich, das muss Gott sein. Nein, kann nicht sein, denn wenn wir weiterlesen, heißt es, zur Hälfte der Woche werde den Bund brechen und Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Bricht Gott seinen Bund? Nein. Also muss es eine andere Person sein, die hier mit Israel einen Bund schließt. Und einen Bund schließt man nur wann? Wenn man Hilfe braucht, wenn man darauf angewiesen ist. Und das erlebt Israel zurzeit mehr und mehr. Denn all die, die Israel politisch bislang stützten, ziehen sich zurzeit Stück für Stück zurück. Die EU führt Sanktionen ein. Die UNO setzt Resolutionen um. Und auch Amerika, bisher Garant für die Juden, denn sie werden immer noch 3,5 Milliarden Dollar pro Jahr für ihr Militärbudget unterstützt und vieles mehr. Israel ist in der augenblicklichen Situation, in einer schwierigen Situation. Es sind ja mittlerweile über 7,5 Millionen Menschen im Land. Davon gut 6 Millionen Juden, die anderen Araber, auch israelische Staatsbürger. Unter den über 6 Millionen, die etwa ein Drittel des Gesamtjudentums weltweit darstellen, das heißt, es sind noch 10 bis 12 Millionen Juden außerhalb Israels. New York ist immer noch die größte jüdische Stadt. Da leben annähernd 2 Millionen Juden. Von den 6 Millionen im Land ist eigenartigerweise 2 Drittel, die sind säkular, weltlich gestimmt. Die wollen ein gutes Leben haben. 1 Drittel sind religiös orientiert. Die Zahl wächst. Aber die Religiösen sind in 40 Gruppen zerstritten, von ganz liberal bis zu ultraorthodox bis zu dem okkultistischen Kabbala-Judentum. Mag manche erschrecken. Aber das Judentum hat Gruppierungen mit spiritistischen Elementen und das Judentum hat Gruppierungen mit ganz liberalen Aspekten. Es mag euch erschrecken, aber Tel Aviv ist nach New York die zweite Welthauptstadt der Schwulenbewegung. Israel ist so zerstritten im Augenblick. Israel hat die größte Handydichte der Welt. Da reden anscheinend alle gleichzeitig, aber alle aneinander vorbei. Im israelischen Parlament sind Schlägereien an der Tagesordnung. Ein ehemaliger Staatspräsident sitzt im Gefängnis, ein anderer ist angeklagt. Drei Minister sitzen im Gefängnis, zwei weitere sind angeklagt. Wenn wir das alles anschauen, dann fragen wir uns, ob denn das schon das heilige Volk ist, wo Christus nur kommt wie die Schlagsahne auf die Erdbeertorte. Nein, nein. Israel hat prozentual auf die Anzahl der Frauen die höchste Abtreibungsrate der Welt. Jede israelische Soldatin hat einen gesetzlichen Anspruch während ihrer dreijährigen Dienstzeit auf 2 staatlich finanzierte Abtreibungen. Es mag euch erschrecken, aber das ist die Realität. Wir haben im christlichen Lager so eine schön färbende Gestaltung, weil wir gerne möchten, dass es anders ist. Aber Leute, lasst uns der Realität ins Auge schauen. Das, was die Propheten an Segen verheißen, wird erst wann kommen? Wenn der Messias kommt. Wenn sie den erkennen. Im Augenblick ist ein riesiger Gärungsprozess da. Aber unter den 1/3 religiös Orientierten gibt es eine zunehmende konservative Gruppe, die jetzt wieder zum mosaischen Gottesdienst zurück möchte. Denn das Judentum ist in einer ganz miserablen Lage. Sie haben keine Antwort auf Schuld und Sünde. Es gibt keinen Tempel. Es gibt keinen Altar. Man kennt zwar die Nachfolge der Priester, die Familien sind bekannt, aber die dürfen weder geweiht werden noch Opfer bringen. Es ist kein Tempel, kein Altar da. Deswegen ist das Judentum eine ethisch-moralisch-humanistische Religion ohne Antwort auf Schuld und Sünde. Und ein Jude geht heute genauso verloren wie ein Hottentott im Busch und ein Frommer hier aus Babenhausen. Deswegen wächst der Wunsch, angesichts der politischen Bedrängnisse den mosaischen Gottesdienst wieder zu beleben. Es werden Modelle hergestellt, sind schon existent. Und die Frage ist, wird es möglich sein, den Tempel zu bauen? 2-mal haben die Juden das in der Geschichte versucht. Sie sind gescheitert. Der Wunsch wächst heute wieder. Aber wir müssen klar sehen, sollte Israel hier auf dem Tempelplatz, wo der Felsendom steht und die Al-Aqsa-Moschee, auch nur einen Stein zu bewegen, dann werden über 1 Milliarde Moslems im heiligen Krieg gegen Israel. Und das Programm Ahmadinejad des vormaligen Präsidenten des Iran, Israel von der Landkarte zu radieren, würde dann das erklärte Ziel in sehr aktiver Form sein. Israel hat nämlich nicht nur Angst vor den Terroristen außerhalb der Grenzen. Israel hat eine Riesenangst vor den Terroristen im eigenen Gebiet. Das steht nicht in den Zeitungen, das erfahren wir auch nicht in den religiösen Sendungen. In den israelischen Gefängnissen sind Offiziere, die verurteilt sind, weil sie mehrere Anschläge geplant hatten. Auf den Felsendom, auf die Al-Aqsa-Moschee. Der Inlandgeheimdienst ist höchst alarmiert über die Vorgänge in der Siedlergruppe. Die haben nicht nur Rabbiner schießen lassen. Da gärt einiges. Leute, der Kessel steht unter Druck. Viel mehr, als wir sehen. Und da wird in Israel, und der Wunsch ist am Wachsen, wir brauchen einen starken Bündnispartner. Die USA ziehen sich langsam zurück. Die Europäer ebenfalls. Und wenn dann auf dem Boden des alten römischen Reiches, im Bereich der EG, wir sind noch nicht da, wir sind unterwegs, wenn da eine charismatische Leiterfigur aufsteht, die drei andere beiseite reißt und die Führung übernimmt und Israel diesen Schutz anbietet und zudem noch was in die Wege leitet, den Tempel wiederzubauen. Wird das möglich werden? Ich habe lange auch gezweifelt, gedacht, kann das sein? Und dann stieß ich bei Recherchen auf die Tatsache, dass auch die Moslems auf einen Messias warten. Auf den verborgenen Mahdi, der am Ende der Zeiten kommen wird. Kritische Islamforscher weisen darauf hin, dass dieser verborgene Mahdi nichts weiter ist, wie ein übertragenes Element der Messias-Hoffnung aus dem Judentum. Kritisch-Islamforscher sagen eindeutig, der Islam ist keine eigene Religion, er ist lediglich aus Elementen des Judentums, des Christentums, zur Identifikation arabischer Herrschaft zusammengefügt. Der Koran ist keine göttliche Schrift, denn das Arabische des Korans existiert erst seit dem 10. Jahrhundert und nicht im 7. Jahrhundert, wo er entstanden sein soll. Philologische Studien beweisen das sehr klar. Man hat die gesamte Korrespondenz des Kanzlers, des Kalifen von Damaskus, des damaligen politischen und geistlichen Leiters aus dem 10. Jahrhundert, also 250 Jahre nach der angegebenen Entstehung des Islams. Man hat die gesamte Korrespondenz gefunden. Da ist über alle möglich religiösen Gruppen etwas gesagt. Über kleine Gruppen, die wir heute gar nicht kennen. Aber nicht ein Wort über den Islam. Für Geschichtsforscher, die nach Kriterien einwandfreier Wissenschaft arbeiten, ist das ein bemerkenswertes Signal, dass hier Dinge konstruiert sind, die nicht der Wahrheit entsprechen. Aber wie auch immer, der Islam ist da, der Islam ist ein ganz stark verführerisches Element und der Islam wird wesentlich dazu beitragen, wenn der Antichrist seine Herrschaft aufrichtet. Denn von ihm ist die Rede hier, der den Bund mit Israel schließt. Und er wird den Tempel bauen, denn wenn der Tempel nicht gebaut ist, kann er was nicht wegnehmen. Schlacht- und Speisopfer, das ist hier im Text erwähnt, die kann er erst wegnehmen, wenn der Tempel gebaut ist. Und interessanterweise ist, wenn wir jüdische Rabbinen fragen, wird der Tempel gebaut, dann sagen sie ja. Wann denn? Wenn der Messias kommt. Warum? Weil nur der Messias genau sagen kann, wo, und weil nur der Messias ermöglichen wird, wie. Hier beginnen sich die Dinge zuzuspitzen. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 43, ich bin in meines Vaters Namen gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf. So ein anderer, hier ist der ausdrückliche Singular, die erste Person, eine Person, so ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr aufnehmen. Israel hat in seiner Geschichte etwa 40 falsche Messiasse gehabt. Aber der, der kommen wird, wird die alle bei weitem an Einfluss übertreffen. Er wird nämlich den Anschein erwecken, als wäre er der Richtige. Er baut ja den Tempel. Er lässt ja den Gottesdienst wieder aufleben. Er hilft politisch. Und Israel wird beides ersehnen. Aber zur Mitte der Woche wird er Speis- und Brandopfer aufhören. Brandopfer stehen im Zusammenhang mit Schuld, Speisopfer mit Dank. Warum aufhören? Paulus sagt in 2. Thessalonicher Kapitel 2, dass am Ende, im Zusammenhang mit der Entrückung der Gemeinde, wird der Sohn der Gesetzlosigkeit auftreten. Der, der sich widersetzt gegen Gott und alles, was göttlich ist, ja, der Mensch der Sünde, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und wird den Anspruch erheben, ich bin Gott, betet mich an. Diese Stelle ist nicht anders zu interpretieren, als dass der Tempel wieder gebaut wird, denn als Paulus das schrieb, stand der Tempel noch. Alle haben das gelesen und verstanden. Und Paulus gebraucht den architektonischen Ausdruck, nicht den sakralen für den Gottesdienst. Architektonisch meint das Bauwerk. Er wird den Bund brechen und es wird ein Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte stehen. Und jetzt sind wir Matthäus 24. Jesus sagt, wenn ihr das seht und das lest, dann merkt auf, denn das ist jetzt die Zeit des Endes. Leute, die Sachen spitzen sich jetzt zunehmend zu. Ich führe das nicht so deutlich aus, um Panik zu verbreiten, sondern ich führe das sehr deutlich aus, um all die rosa Watte mal auf die Seite zu schieben, die hier reichlich gestreut wird. Um all die eigenen Gedanken und Vorstellungen, der liebe Gott muss doch der liebe Gott sein, weil er doch lieb sein muss. Was viele dann auch so auf Israel übertragen. Nein. Daniel wird gesagt, bis die Verfluchung zu Ende geht, bis das Gericht seine volle Fülle erreicht hat. Und das wird in der Person des Antichristen sein. Und wenn es hier heißt, dieser Gräuel wird an heiliger Stätte stehen, das liest kein Jude anders als Tempel. Und wenn dort von Flügeln die Rede ist, hier ist der Text nicht eindeutig, schwer zu lesen, dann klingt zumindest der hebräische Begriff Cherubim durch. Und die ihre Bibel lieben und kennen, die wissen, die Stiftshütte, der Tempel, die waren im Allerheiligsten, in den goldüberzogenen Wänden graviert mit diesen Cherubim-Gestalten. Und auf dem Deckel der Bundeslade waren zwei Cherubim-Engel mit den Angesichtern zueinander, die ihre Flügel weit ausbreiteten. Und da in die Mitte wurde am Versöhnungstag das Blut gesprengt. Das war der Sühnedeckel. Und unten in diesem Allerheiligsten dort, da lag das Gesetz, das gebrochen war. Und so zwar zwischen der Herrlichkeit Gottes und dem gebrochenen Gesetz war das Blut der Versöhnung. Und das alles erfüllt sich jetzt am Ende der Zeit in Jesus Christus. Wer also Israels Geschichte und die Heilsgeschichte verstehen will, muss einen klaren Blick auf Jesus haben. Muss die Hoffnung seiner Wiederkunft haben, muss wissen, dass er von Gott der Retter, aber auch der Richter ist, muss akzeptieren, dass Gott in ihm den ganzen Plan aus- und durchführt. Und das wird dem Daniel gezeigt. Jetzt ist die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten, habt ihr aber noch ein paar Minuten Zeit. Dann springe ich jetzt mal in die letzte Offenbarungsphase. Kapitel 10 bis 12 gehören zusammen. Die Kapiteleinteilung ist nicht inspiriert. Das haben die Abschreiber gemacht, damit sie sich besser orientieren können. Und die Verseinteilung ist erst recht nicht inspiriert. Das haben die Buchdrucker und Setzer gemacht, damit sie die Korrekturen besser anfertigen können, wenn da ein Satzfehler ist. Denn wenn alles im Fließsatz ist, und so ist es ursprünglich geschrieben. Alles Großbuchstaben, ohne Wortabstände, keine Satzzeichen, keine Absätze, dann kann man nicht korrigieren, dann muss man den ganzen Laden aufbrechen. Wir lesen also 10 bis 12 zusammen, denn das fällt alles in die Offenbarungsphase im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, 536 vor Christus. Da kommt wieder ein Engel, um ihm zu zeigen, was Gott tun wird. Da bekommen wir einen Einblick auch in die Engelwelt, dass Michael, der große Engelfürst für Israel, der Gottbeauftragte ist. Und dass andererseits Gabriel da ist, der im Zusammenhang mit Jesus, als er geboren werden soll, zu Maria kommt und sagt, du wirst die Jungfrau sein, die vom Heiligen Geist schwanger wird und den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Denn in ihm, in Christus, wird die Heilsgeschichte vollendet und Israel ist das Volk. Und so begegnen uns Kapitel 10, Michael und Gabriel. Das Judentum hat noch ein paar mehr Engel, Raphael. Und wenn wir dann in den Koran gehen, gibt's noch mehr Uriel und sonst was. Die können wir aber alle vergessen. Die ganzen Bücher über die Angelologie und die Offenbarung der Hierarchien und diese Dinge, die gehen alle über das Wort Gottes hinaus. Lehrgrundlage ist die Heilige Schrift, keine Neuoffenbarung, und wenn sie noch so dick von Amerika rüberkommen. Mittlerweile kommen sie auch von Afrika und von Ostasien, denn die großen Propheten Gottes heute sind überall unterwegs, nur was die für ein Zeug verkündigen, da denke ich manchmal, da passt mein Kopf nicht mehr zwischen die Ohren. Man muss auch nicht alles glauben, was durchs Internet wabert. Selbst wenn 50 Propheten verkündigt haben, dass im letzten Jahr das genaue Datum der Entrückung der Gemeinde schon feststeht. Das Datum ist gekommen und nichts ist passiert. Wir wenden uns jetzt Kapitel 11 zu. Das ist das geschichtsträchtigste Kapitel, das es gibt. Damit will ich euch nicht traktieren. Es würde eure weltgeschichtlichen Kenntnisse überfordern und meine Auslegungsmöglichkeiten ebenso. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass hier die Geschichte des Perserreiches, der Könige, des Reiches Alexander des Großen und seiner Nachfolger, unter denen Israel bedrängt wird, geschildert wird. Und da erfüllen sich die Fakten, genau wie die Weltgeschichte die Fakten kennt. Dann aber haben wir von Vers 35 wieder so einen Blick ans Ende der Zeit. Die Weltgeschichte wird nur beschrieben, wenn Israel im Land ist. Sobald Israel zerstreut ist, schweigt die Prophetie. Darum haben wir keine Prophetie über Karl den Großen, noch über Harun al-Rashid, den ersten muslimischen Herrscher, noch über Chinggis Khan, noch über Karl den V., der als Habsburger sagen konnte, in meinem Reich geht die Sonne nicht unter. Wir haben keine Prophetie über Napoleon, keine über Hitler und Mussolini, keine über Stalin und auch keine über die Sowjetunion. Und zum Ärger aller Heiligen auch keine über Amerika. Ach, das ist ja nicht zu ertragen. God's own country. Auf der Dollarnote steht, in God we trust und so weiter. Macht nichts. Das spielt keine Rolle. Erst wenn Israel wieder in die Endphase einmündend ins Land zurückkehrt, spricht die Prophetie. Und dann spricht sie von einem letzten Herrscher. Und dieser taucht aus dem europäischen Bereich auf. Ich lese jetzt mal und deute kurz. Daniel 11,35. Es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit, nämlich bis zur Zeit des Endes. So, und jetzt schaut in eure Bibeln, Vers 36, da ist ein Absatz. Da haben die Übersetzer, da haben die Schreiber erkannt, aha, hier geht jetzt ein neuer in sich geschlossener Gedankengang los. Das ist ja die stilistische Absicht eines Absatzes. Und der König, auf einmal eine bestimmte Person, ein Herrscher, wird nach seinem Belieben handeln und er wird sich erheben und groß machen gegen jeden Gott. Aha, 2. Thessalonicher Kapitel 2. Und er wird gegen Gott und den Gott der Götter unerhörte Reden führen. Er wird Erfolg haben, bis die Verfluchung beendet ist. Ist die Zeit der Bedrängnis Israels, denn das Fest Beschlossene wird vollendet. Im Weiteren, er wird sich über alles erheben. Vers 38. Auch das macht Paulus deutlich, 2. Thessalonicher 2. So, und dann gehe ich jetzt einen Schritt weiter, weil die Zeit so knapp wird. Aber jetzt wird auch der Letzte merken. Und zur Zeit des Endes. Jetzt sind wir da, was wir schon zweimal erarbeitet haben. Eigentlich mit Daniel 9 schon dreimal. Und jetzt kommt es das vierte Mal. Merkt ihr, wie Gott in seiner Pädagogik die Wiederholung benutzt, um die Dinge einzuprägen. Nicht umsonst sagt man in der Pädagogik, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Und so auch hier. Und zur Zeit des Endes. Jetzt müsst ihr Acht geben. Wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Süden und Norden müssen jetzt von welchem Blickpunkt verstanden werden? Israel. Aha, Süden. Aha, Norden. Da braut sich doch heute genau das zusammen. Der ganze arabische Frühling ist inzwischen schon früher Winter mit den nachhaltigen Frösten geworden. Im Norden baut sich ein Gürtel schiitisch-extremistischer Staaten auf, von Pakistan über Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, jetzt in der Auseinandersetzung, da werden alle Verhandlungen nichts helfen, da werden die schiitischen Extremisten die Macht bekommen. Obwohl Assad zurzeit von Teheran gestützt wird, die Hisbollah für ihn kämpft. Im Libanon ist die Mehrheit der Bevölkerung schon schiitisch. Es wird ein ganzer Riegel und Block im Norden sein. Und dieser König, wenn wir jetzt nach Süden schauen, der wird auch da Schwierigkeiten bekommen. Das sind die Staaten Nordafrikas, von Libyen, über Tunesien, Ägypten, Sudan, Somalia, Saudi-Arabien, Jemen, und da wird Jordanien nicht ausgenommen sein, obwohl Jordanien prophetisch nochmal eine Sonderrolle spielt. Was den meisten gar nicht bewusst ist, Osama bin Laden kommt aus dem sunnitischen Extremismus. Seine Heimat ist Saudi-Arabien. Dort gibt es nämlich eine gerade so extremistisch-terroristisch ausgerichtete Gruppe. Der wahhabitische Islam in Saudi-Arabien ist der intoleranteste Islam. So, und jetzt schaut euch an, die beiden Backen eines Schraubstocks formieren sich gerade. Da wird auch der neue Präsident Ägyptens nicht viel dran ändern. Das ist eine kleine Phase des Aufschubs. Israel in der Mitte und der König wird jetzt in diese Situation eingreifen, denn von Süden und Norden werden sie gegen ihn kommen. Der Antichrist aus dem westlichen Bereich des Mittelmeers, des aus der Vereinigung Europas hervorgegangenen letzten Weltreichs, wird hier zum letzten großen Weltkonflikt starten. Er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Das ist eine riesige Militäraktion. Vergesst bitte nicht, die Offenbarung sagt, 200 Millionen Soldaten werden da kämpfen. Denn in diesem ganzen Machtkampf steht wer im Mittelpunkt? Israel. Und wenn wir gleich weiterlesen, werden wir sehen, das wird die schwerste Zeit sein, die Israel je hatte. Und er wird in das Land der Zierde eindringen. Er ist der Antichrist. Das Land der Zierde ist Israel. Wobei vieles stürzen wird. Der gesamte Nahen Osten wird im Brand sein. Diese aber werden seine Hand entrinnen. Edom, Moab und die besten der Söhne Ammons. Das sind die Gebiete Jordaniens. Da ist offensichtlich von Gott etwas vorgesehen, dass dieser Bereich nicht im Chaos mit untergeht. Und er wird seine Hand an die Länder legen und für das Land Ägypten wird es keinen drinnen geben. Ägypten ist die stärkste Vormacht dieses südlichen Riegels. Und er wird die Schätze Gold und Silber und Kostbarkeit Ägyptens in seine Gewalt bringen, Libyen und Kuschiten in seinem Gefolge sein. Libyen und Kuschiten sind Sudanesen. Da haben wir diesen ganzen Konfliktherd in der Nordostecke Afrikas. Und Gerüchte von Osten. Aha, jetzt kommt noch die letzte Himmelsrichtung dazu. Und von Norden werden ihn erschrecken und er wird mit großem Zorn ausziehen. Da werden nämlich von Norden und Osten die Könige des Ostens kommen, die Völker, die heute die wachsenden Völker sind. China, Indien, Indonesien und andere, die werden hiermit vordringen, um ihre Interessen wahrzunehmen. Und er wird mit großem Zorn ausziehen und viele vernichten und an ihn den Bann vollstrecken. Und er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Das Hauptquartier des Antichristen wird wo sein? In Israel. Dann wird sein Ende kommen und niemand wird ihm helfen. So, jetzt noch ein paar Minuten. In jener Zeit, das ist die Zeit des Endes, Kapitel 12, Vers 1, wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Haben wir in Kapitel 10 schon gesehen. Es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Es wird die schlimmste Zeit sein, die die Erde erlebt hat, und die auch Israel erlebt hat. Der ganze Nahe Osten wird im Brand sein. Der Bürgerkrieg in Syrien, das wird ein Sandkastenspiel dagegen sein. In jener Zeit, wo alles hoffnungslos schier ist, wird dein Volk errettet werden. Israel wird nach menschlichem Ermessen nochmal total zerstört. Den eigenen Staat, der wird untergehen, ihre Hoffnung zerbrechen. Aber dann wird dein Volk errettet werden. Wodurch? Zacharja 12 sagt uns, dann kommt Christus. Sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Und sie werden Buße tun, sie werden ihn annehmen, sie werden Erneuerung, erneuert durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Joel 3 wird sich im Vollsinn erfüllen. Und dann heißt es, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Gott hat ja darüber in der Prophetie schon gesprochen. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden auferstehen. Das sind nicht Menschen, die im Schlaf aus dem Bett gefallen sind und jetzt auf der Erde liegen, sondern das sind Verstorbene, die in der antichristlichen Zeit ums Leben gekommen ist. Diese werden aufstehen und werden mit Christus herrschen. Offenbarung 20, Vers 4 zeigen das. Und damit wird dem Daniel ein Ausblick gegeben ans Ende. Und die Endaussage ist welche? Dein Volk wird errettet werden. Das ist auch das, was Paulus in Römer 11 sehr deutlich sagt. 9 bis 11 ist ja diese Kernaussage über Israel. Und er sagt, Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selber für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, bis die Gemeinde vollendet wird, bis die Menschen, die das Heil angenommen haben, bei Christus sind. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion ein Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das haben wir in Daniel 9 gelesen, in Bezug auf den Messias. Das wird dann geschehen. Und nun schließt Kapitel 12. Da heißt es, versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. Und Daniel ist verwundert und sagt, wann wird denn das geschehen? Es ist noch Zeit dahin, wird ihm gesagt. Aber wenn die Ereignisse geschehen, dann geschehen sie in kurzer Zeit. Wir lesen in Vers 7. Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, 3,5 Jahre. Das ist die Hälfte der letzten 7 Jahre. Wenn die Zerschlagung der Kraft des Volkes der Heiligen abgeschlossen sein wird, wird all dies vollendet sein. Die Errettung geht das Vorige ganz verloren sein voraus. Dann aber wird die Errettung erfolgen. Und das Buch schließt mit der Aussage, dass am Ende eine Übergangszeit sein wird in das Reich des Christus. In ein Reich, wo sich all die Bündnisse Gottes erfüllen, die er mit Abraham, Isaak und Jakob gemacht hat. Dann wird Israel die Grenzen des verheißenen Landes einnehmen. Dann erst, nicht heute. Dann wird das Land blühen wie der Libanon. Dann werden überall Fontänen und Quellen aufspringen. Dann werden wogende Kornfelder sein. Dann, immer auf den Zeitpunkt des Messias bezogen. Wer also Heil für Israel und Segen will, der sollte dafür beten, dass die Zeit bald kommt, wo sie den erkennen, den sie jetzt noch ablehnen. Denn noch betet jeder Jude im 18-Bitten-Gebet, verflucht ist jeder, der bekennt, dass Jesus Christus von Nazareth der Messias ist. Dann aber wird die Decke weggenommen, dann werden sie den sehen, dann werden sie erneuert und dann werden sie, so halsstarrig wie sie vorher waren, so glühend werden sie dann in Liebe, Verehrung, Treue ihm dienen und dann mündet die Heilsgeschichte ein. Und versteht ihr jetzt viele Fragen, die offen bleiben? Ergänzen sich jetzt durch das Studium der Offenbarung. So, und ich werde jetzt hier mittendrin aufhören. Das soll man ja immer machen, wenn's spannend, am spannendsten ist, aufhören. Aber ihr habt prächtig durchgehalten. Das ist auf Beröa mehr wie eine klassische Doppelstunde. Und ich muss euch Kompliment sagen, wenn's mich auch traurig macht. Keiner hat mir recht gegeben. Okay, ich weiß, wir können nur bedingt aufnehmen, aber der Heilige Geist hat ja welche Aufgabe? Uns an alles zu erinnern. Und erinnert werden kann man nur an Dinge, die man gehört hat. Also, selbst wenn du nicht alles mitgenommen hast, der Heilige Geist hat eine große Chance, dich beim Lesen, dich beim Beschäftigen mit diesen Dingen zu erinnern. Und das ist ja auch die Aufgabe der Lehrer, wenn ich das vom Neuen Testament her richtig verstehe, der Gemeinde da entgegen zu dienen. Und mir wird, je älter ich werde, dieser Dienst eigentlich immer kostbarer. Und ich denke manchmal, Gott, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, mich dafür zu nehmen? Ich werde ihn mal fragen, aber ich denke, das wird ein weiterer Beweis von Gnade sein. Amen. So, du hattest versprochen, es dürfen Fragen gestellt werden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon alle Klarheiten beseitigt habe oder ob noch was zu klären ist. Ja, los. Im Judentum nimmt Daniel eine ganz hohe Position ein. Man spricht von seiner Weisheit. Aber, Kapitel 9 wird gewarnt, diesen Dingen, weil dort von Messias die Rede ist, weiter nachzusinnen, weil es könnte einfache Gemüter in Verwirrung führen. Ich habe aus Lebenszeugnissen von Rabbinen, die Jesus als Messias erkannt haben, die haben gesagt, dieser Abschnitt war tabu für uns, genauso wie Jesaja 53 tabu für uns war. Das sollten wir nicht lesen und studieren, es könnte zu irreführenden Gedanken führen. Das ist schon im Judentum so. Von da ist es eine ganz große Gnade, wenn sich ein Jude bekehrt. Aber auch nur Gnade, denn wenn wir uns bekehren, ist es auch nicht mehr. Jetzt zur Theologie. Die Theologie hat ja seit jeher, wo die Naherwartung Jesu schon gegen Ende des ersten Jahrhunderts sich verlor, hat dann das Reich Gottes und die Erfüllung aller Verheißungen immer in die Jetztzeit projiziert. Da war die Kirche das Reich Gottes. Da war das tausendjährige Reich. Das war die Staatskirche. Und so hat man das proklamiert bis in unsere Zeit. Die kritisch-liberale Theologie hat mit Recht gesagt, all diese Behauptungen der Kirche waren Anmaßungen und sind falsch. Nur haben sie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, indem sie jetzt nicht nur das Badewasser weggeschüttet haben, sondern das Kind, das da drin war, auch, und das in die Klanschrift aussagen. Und hier hat man jetzt zur einzigen Instanz des Schriftverständnisses die menschliche Ratio, die Vernunft gemacht in der Aufklärung und hat die Offenbarung beiseite geschoben. Und deswegen wird alles abgelehnt, was der Vernunft widerspricht. Und unsere Vernunft kann nicht annehmen, dass man Dinge ein halbes Jahrtausend im Voraus ganz genau weiß, kann nicht annehmen, dass im Hinblick auf das Ende über 2000 Jahre konkrete Aussagen gemacht werden. Und deswegen sagt die liberale Theologie, ja, dass Israel zurückkehrt, hat nichts mit der Bibel zu tun. Da ist Gott überhaupt nicht am Wirken. Das ist Machtpolitik der Kolonialmächte. Wir haben das heute alle auszubaden. Und da, wo man sowieso nicht an Zeichen und Wunder glaubt, da wird man das Ganze ablehnen. Das Problem liegt nicht hier, das liegt hier. Das müssen wir sehen. Ohne Demut finden wir keine Gnade, denn die Bibel sagt was? Dem Demütigen gibt Gott Gnade, dem Hochmütigen widersteht er. Hochmütig, das ist hier weiter oben. Und denen schenkt er, sagt die Bibel, sogar kräftige Irrtümer. Das sagt Gott, wenn du nicht willst, dann sollst du auch richtig nicht wollen. Ja, Gott nimmt den Menschen ernst in seinen, wenn er kommt und Gott zu Gott will, sagt Gott ja. Aber wenn er nicht will, sagt Gott gut, ich akzeptiere das, aber dann wird das die Folgen haben. Hier haben wir wieder die Wirklichkeit von Segen und Fluch. Leute, die müssen wir ganz klar ins Auge schauen. Das erklärt die augenblickliche Situation, wie wir im Judentum und in der Theologie haben. Israel ist jetzt dabei, ins Land zurückzukehren. Ein Drittel des Weltjudentums sind im Land. Die Prophetie zeigt uns aber, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle ins Land zurückkehren, sondern die Endsammlung wird erst stattfinden, wenn der Messias da ist. Denn wenn im Augenblick alle Juden ins Land zurückkehren, dann müssten sie das Land mit Hochhäusern zupflastern. So viel Platz ist gar nicht. Wir sind also im Augenblick in einem Prozess, wo diese Dinge geschehen. Wir sind auch weltpolitisch in einem Prozess der Machtverschiebung. Sowjetunion ist zusammengebrochen, die USA zieht sich zurück und dieses Machtvakuum schickt sich im Osten an China zu füllen. Indien verfolgt ähnliche Gedanken, obwohl da so viele hungern, die haben Atombomben, Atom-U-Boote, die haben Reaktoren und alles. Wir erfahren ja in unserer Presse meist immer nur die Einseitigkeiten. Ähnliches in anderen Bereichen. Und im Augenblick ist in Europa der Prozess da, Leute, es wird Zeit, dass wir uns zusammenschließen, damit wir auch mal auf den Tisch hauen können. Jetzt reisen die Außenminister nach Kiew, um da mit dem Präsidenten zu sprechen. Das beeindruckt den gar nicht so sehr. Aber in Europa die Kompetenz, die es hat, einmal bündeln würde, dann würde auch Putin ganz schön ruhig werden. Nicht, dass ich das herbeiwünsche, nein. Aber ich will wach bleiben für diese Entwicklung. Und in solch einer Zeit befinden wir uns, wo Israel in der Rückkehr im Prozess auch der Selbstfindung ist. Denn in Israel ist immer noch Streitpunkt, wer ist Jude? Ja, da wir die Zahlen nicht wissen, ist es müßig, darüber zu spekulieren. Wir können noch kein Spendenbarometer irgendwo an die Wand heften und dann sagen, ja, wir müssen uns beeilen, wenn sie noch 2000 bekehren, kommt Jesus. Paulus macht damit nur deutlich, dass Gott hier einen zielgerichteten Plan hat, ohne dass wir in diese Geheimnisse eindringen können. Hier gilt, wo die Schrift schweigt, müssen wir auch schweigen. Selbst wenn die Neugier uns noch so sehr kitzelt. Bitte? Hesekiel ist ja zur selben Zeit im prophetischen Dienst wie Daniel, nur er ist unter den gefangenen Juden. Und er spricht auch von dieser letzten Zeit. Kapitel 37 ist die Sammlung der Juden am Ende der Zeit. Da haben wir sogar die Phasen. Feld der Totengebeine, das Zusammenrücken der Knochen, die Strukturen bilden sich. Dann Fleisch kommt um die Strukturen, aber das Leben wird dann erst durch den Geist geschenkt. Das ist dieser Prozess. Dann haben wir in Kapitel 38, 39 den historischen Prozess des letzten großen Kriegsereignisses. Und da wird jetzt dieser Konflikt, der bei Daniel geschildert wird, wird jetzt in Einzelheiten geschildert, aber jetzt unter einem starken Gesichtspunkt von Norden. Dort wird also die Hauptstoßmacht des schiitischen Fundamentalismus sein, in der Auseinandersetzung oder in der Kooperation mit dem Antichristen. Hesekiel 38 und 39 ist nicht die Erfüllung Russland und Sowjetunion, wie das in allen Büchern schon zu lesen war, wie es zerbrochen, sondern die dort angegebenen Gebiete beschreiben die heutigen Gebiete bis zum Kaukasus, bis in die Gebiete ums Kaspische Meer, also die Gebiete, die weitgehend vom Islam geprägt werden. Und in diese Gebiete fällt auffallendweise stark die Türkei. Das ist ja auch nochmal eine interessante Entwicklung, dass hier von Kemal Atatürk, der ja nun einen säkularen Staat bauen wollte, ohne dass der Islam eine solche Rolle spielt. Jetzt haben wir die Reislamisierung, ein weiterer interessanter Gesichtspunkt in diesem Bereich. Und ich ordne 38, 39 da ein, weil in 39 im Weiteren steht, dass Gott hinfort nicht mehr seine Ehre schänden lassen wird und auch im Land selber den Feinden keine Möglichkeit mehr geben wird. Das beschreibt diese letzte Zeit. Und dann schreitet ja Hesekiel voran von Kapitel 40 ab mit der Schilderung des Tempels. Und dieser Tempel hat die Eigenart, der kann nach menschlichem Ermessen gar nicht gebaut werden, weil er in einen dreidimensionalen Bau nicht passt. Da verzweifelt jeder Architekt daran. Denn wer das aufmerksam liest, der merkt, hier greifen Maße ineinander, die eine zusätzliche Dimension erfordern. Und damit wird deutlich, hier wird etwas geschildert, was viel stärker ein überzeitliches und ein übernatürliches Moment hat. Und das ist die Zeit der Herrschaft Jesu Christi im tausendjährigen Reich. Denn da wird der Strom beschrieben, den Sacharja in dieser Zeit schildert, von dem andere Propheten sprechen. Also wir müssen noch mal 2 Wochen jeden Abend dranhängen, dann könnten wir die einzelnen Propheten mal so mit dem groben Kamm durchgehen. Und da hätten wir schon so viel, geschweige denn all die anderen Dinge. Unter welchem Stichwort hast du gegoogelt? Ja, dann musst du unter dem Stichwort United Nations am besten gehen und dann in den Unterlisten schauen, die Arbeitsgruppen, Weltgesundheitsbehörde und so weiter, Sicherheitsrat und dann zu den Resolutionen. Irgendwo kommst du schon durch. Aber von den vielen, mittlerweile sind da schon 200 und wer weiß wie viel, haben fast oder mehr wie die Hälfte mit Israel zu tun. Und das ist ja nun kennzeichnend. Gut, jetzt habe ich euch ganz schön auf die, ja, eingespannt. Ich hoffe, dass ihr dann trotzdem noch einen guten Abend und eine Nacht habt mit guten Träumen, dass ihr nicht erschreckt wie Nebukadnezar, sondern dass ihr beim Reich Gottes von der Wiederkunft träumt, denn die Bibel sagt, wenn der Geist ausgegossen wird, dann sollen die Ältesten Träume haben, sollen sie nicht im Gottesdienst haben, sondern zu Hause. Und Knechte und Mägde und Jünglinge, und die sollen weissagen, das hat auch mit all diesen Dingen zu tun, davon zu reden. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.